Niemals werde ich vergessen, wie du mir vergeben hast. Was mich lähmte und bedrückte, war vorbei. Das war für mich eigentlich gestern so der Aufhänger. Jawohl, das Lied, das singen wir morgen nochmal. Das war der Anstoß. Im ERF gibt es also die Sendung der Anstoß für den Tag, ein gutes Wort, was uns dort die Redakteure mitgeben wollen, lassen sich vorher von Gott das zeigen, was ist gut für diesen Tag. Am Donnerstag gab es auch einen Anstoß. Etwa 1 Milliarde Zuschauer haben das gesehen im Fernsehen, nicht nur vor Ort, sondern in der ganzen Welt. 22 Uhr wurde die Fußball-Weltmeisterschaft angestoßen. Ja, Menschen wollten das sehen und haben sich selbst anstoßen lassen, begeistern lassen, haben sich vielleicht auch vorbereitet. Wenn man manche Leute fragt, die wissen ganz genau, wer wann wo spielt, wer zur Mannschaft gehört. Wann die Spiele alle stattfinden, steht fest. Nur nicht, wer am Ende wer gegen wen spielt und wer am letzten Endes die Trophäe davonträgt. Vor 2000 Jahren hat es auch einen wichtigen Anstoß gegeben. Wir lesen aus der Weltgeschichte oder besser gesagt aus der Apostelgeschichte. Ich lese das aus der neuen evangelistischen Übersetzung, Apostelgeschichte Kapitel 1. In meinem ersten Buch, verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher gab er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, noch einige klare Anweisungen. Er war vom Heiligen Geist dazu angeleitet worden. Diesen Männern hatte er sich nach seinem Leiden gezeigt und ihnen viele sichere Beweise dafür geliefert, dass er wieder am Leben war. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über die Herrschaft Gottes. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte, der Vater hat die Zeiten und Fristen dafür selbst bestimmt. Ihr müsst das nicht wissen. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in die letzten Winkel der Welt. Als er dies sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal 2 Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Dann kehrten Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Kapitel 2. Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen plötzlich an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Vers 11. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unserer eigenen Sprache, in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören? Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Da trat Jesus mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist erst 9 Uhr früh. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Vers 36, ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun, fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und lasst euch im Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hin taufen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation heraus retten. Ja, ein langer Text. Pfingsten haben wir erst vor einer Woche gefeiert, daran gedacht, dass an diesem Tag praktisch die Gemeinde, die Kirche, die Versammlung ins Leben gerufen wurde vom Heiligen Geist. Die Apostel haben gehandelt in seinem Auftrag. Wann ist Anstoß? Wann stellst du das Reich wieder her? Das war praktisch die letzte Frage seiner Jünger, bevor Jesus in den Himmel wieder aufgenommen wurde. Wir fragen ja auch, Herr Jesus, wann kommst du wieder? Wann wird es sein? Und manche beten auch intensiv, Herr, komm doch bald. Führe dein Werk zu Ende, erlöse uns aus dieser Welt. Wir sehnen uns nach dir, nach deiner Herrlichkeit und nach der Wohnung, die du uns bei dir bereitest. Ja, die Bibel gibt uns keine Antwort auf den Zeitpunkt. Und auch den Jüngern sagt der Jesus, bald, sagt er. Haltet euch bereit, geht mal schon immer nach Jerusalem, versammelt euch im Stadion und dann werdet ihr sehen, was passiert. In wenigen Tagen wird es sein. Dann gibt es eine Veränderung, dann ist Anstoß. Ja, wann der Anstoß der Weltmeisterschaft war, das stand lange fest. Steht wahrscheinlich auch schon fest, wenn der Anstoß zur nächsten Weltmeisterschaft sein wird. Es ist gut, wenn die Anstoßpunkte bekannt sind. Unsere Ordnung auch in der Gemeinde. Wir versammeln uns ja auch nicht. Kommt mal Sonntag früh in die Gemeinde. Irgendwann wird es beginnen. Irgendwann wird Anstoß sein. Manche sind vielleicht dann schon sehr zeitig da. Andere werden zu spät kommen, um den pünktlichen Beginn, um da zu sein. Es ist gut, dass wir Ordnungen haben. Feste Zeiten, feste Gewohnheiten, ebenso natürlich auch im persönlichen Leben. Für mich heute früh war der Anstoß mein Wecker. Zu einer bestimmten Zeit hatte ich ihn gestellt, auf ihn war Verlass. Er hat mich genau zu dieser Zeit aus dem Schlaf geholt und in den Tag geführt. Danke, wollte ich sagen, dass es so etwas gibt. Ich weiß nicht, wie die Menschen das früher gemacht haben. Vielleicht hatte auch nicht jeder einen Hahn. Aber sie waren vielleicht auch besser auf diese Zeiten vorbereitet und in ihrem ganzen Verhalten, in ihrer ganzen Mentalität darauf eingestellt, bei Sonnenaufgang eben aufzustehen. Ja, wir alle brauchen einen Anstoß. Ich habe mal geguckt, also im Deutschen wird mit Anstoß gibt es 5 verschiedene Arten, die damit ausgedrückt werden, außer natürlich der Anstoß beim EAF. Gibt es den Anstoß beim Fußball, das ist vielleicht der bekannteste Anstoß. Oder es gibt auch den Anstoß, der sehr unangenehm sein kann, vielleicht mit dem Auto irgendwo anstoßen, an einem anderen Auto oder am Baum, an der Laterne, wo auch immer. Es ist immer mit unangenehmen Folgen verbunden oder ich habe mich gestoßen am Kopf oder sonst wo. Das ist auch unangenehm. Es gibt dann noch das anstößige Verhalten. Stein des Anstoßes sein. Andere Sprachen drücken das besser aus. Escandalo im Spanischen. Einen Skandal. Es eskaliert. Gut ausgedrückt. Ja, das gibt es auch beim Fußball. Ein Foul. Ein anstößiges Verhalten, wo dann die Hunderttausenden im Stadion pfeifen. Vielleicht auch, wenn es kein Foul war, den Schiedsrichter auspfeifen, wenn er eine Strafstoß oder vielleicht gar einen unberechtigten Elfmeter gegeben hat, der dann den ganzen Spielverlauf beeinflusst. Ein Skandal. Ein Anstoß, der eigentlich keiner war oder der ins Gegenteil wirkt. Oder auch eine Idee auf den Weg bringen. Anstoßen. Geben. Initiativa im Spanischen. Die Initiative ergreifen oder andere zum Handeln anregen, einen Impuls geben, Impulsa im Spanischen. Ein schöner Ausdruck, eine schöne Erklärung, was Anstoß noch alles ausdrücken kann. Ja, die Jünger, also hier in diesen, die Apostel in diesen vielen Sprachen redeten, haben auch manche Anstoß davon genommen. Die konnten es sich einfach nicht erklären, haben gesagt, naja, die haben einfach zu viel Wein getrunken. Auch nur süßen Wein, der einen hohen Alkoholgehalt hat. Ja, sie sind voll süßen Weines. Nur so können wir uns das erklären, was hier abgeht. Aber es waren eben nur einige, zum Glück. Ja, es ist schon ein Skandal für manche unserer Mitmenschen, dass einige oder auch viele wieder allen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen an einen Schöpfergott glauben. In der DDR konnte das man immer wieder spüren oder hat man uns das spüren lassen, in der Schule, im Betrieb. Auch wenn es vielleicht galt, Lohngruppen zu verteilen, Posten zu besetzen, dann kamen die, die das glaubten, nicht in Betracht. Manchmal sind wir aber auch selber Anlass für einen Skandal. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mal bei einer Betriebsfeier immer wieder angestachelt wurde. Na, erzähl auch mal einen Witz. Du kennst doch bestimmt einen. Na gut, habe ich dann mal einen erzählt. Es hat keiner gelacht, weil der schon so alt war, den kannten alle. Aber was mich so berührt hat und erschüttert hat und mir Anstoß gegeben hat, eben sowas nicht mehr zu tun war, also, dass du sowas erzählst, das hätten wir nicht gedacht. Ich dachte, da war er doch ziemlich harmlos. Ja, aber trotzdem, von dir hätten wir das nicht erwartet. Wir wollten dich mal herausfordern und sehen, mal sehen, wie er reagiert. Ja, habe ich mich geschämt vor mir, vor meinem Herrn und auch vor den anderen, die dann gesagt haben, ja, es hat geklappt. Aber trotzdem waren sie enttäuscht von mir. Sie hatten anderes erwartet. Ja, ein Skandal. Ein Stein des Anstoßes, der ging von mir aus. Oder eben die Initiative ergreifen, Initiative, eine Idee auf den Weg bringen oder dem eigenen Herzen einen Stoß geben. Also ich glaube schon, dass Petrus dort mit klopfenden Herzen vorgegangen ist. Es war immerhin seine erste Predigt. Und er wusste nicht, wie die anderen reagieren. Aber er hat genau das gesagt, was Gott von ihm erwartet hat. Er hat genau das gesagt, was der Heilige Geist ihm eingegeben hat. Ganz anders vielleicht im Vorfeld aus der Bibel, aus den Evangelien, wo wir so seine Verhaltensweisen kennen. Im Garten Gethsemane hat er auch die Initiative ergriffen, mit dem Schwert dem anderen das Ohr abgehauen. Das war auch nicht gut. Der Herr tadelt ihn dafür. Oder vorher auf dem Berg der Verklärung, sagt er, ergreift die Initiative. Also hier bauen wir jetzt Hütten und bleiben hier. Hier ist ein guter Ort, hier haben wir eine Gottesbegegnung, hier haben wir was ganz Besonderes erlebt. Hier wollen wir bleiben. Der Herr hat es ganz anders gesehen. Oder noch früher, als der Herr seinen Jüngern erläutert, wie sein weiterer Weg sein wird, dass er leiden wird. Petrus begreift etwas davon und sagt, nein, so nicht, das geschehe dir nicht. Und der Herr muss ihn zurechtweisen und sagen, nein, weiche von mir, Satan. Das ist nicht von Gott gewirkt, was du jetzt von dir gibst. Deine Initiative, deine Impulse sind falsch. Ja, das kann passieren. Wie man auch so sagt, wenn jemand voll süßen Weines isst und irgendwas von sich gibt, was wir missbilligen, eine Schnapsidee. Wir sind nun 10 Jahre hier auf dem Kapellenberg, vorher viele Jahre auf dem Sonnenberg gewesen, in der Ziedenstraße. Dort hatten wir unseren Saal renoviert von 1984 bis 1987, haben sehr viel Geld hineingesteckt, Mühe, Zeit. In der DDR war es nicht einfach, an Material zu kommen. Geschwister aus den alten Bundesländern oder damals aus dem Westen, die haben uns unterstützt, auch mit Geld, mit Material. 3 Jahre hat der Bau gedauert, der Umbau. Und dann waren wir dort und nicht mal 10 Jahre später stand schon wieder vor unseren Augen, dass wir vielleicht dort wegziehen. Es hat uns doch so viel Mühe gekostet. Warum sollen wir hier weg? Warum, Herr, hast du das mit uns vor? Das war sehr spannungsreich. Der Herr hat uns 3 Dinge gezeigt, die das begründen. Erstens zogen dort die Leute weg. Rings um unser Haus, Ziedenstraße 32, wohnte schon niemand mehr. Nur in unserem Haus waren noch einige Mieter, die dann auch auszogen, als die Gemeinde wegzog. Dann haben die Nachfahren der Familie Unger, denen mal das Grundstück gehörte, die Geschwister der Gemeinde waren, die haben den Grund und Boden zurückbekommen und hatten auch die Pläne, das irgendwann mal zu verkaufen. Das war ganz unsicher, die Eigentumsverhältnisse, uns gehörte praktisch dort nichts mehr. Wir waren Mieter. Und dann hat uns der Herr gezeigt, also viel wert ist das Gebäude nicht. Da entstand ein Riss an der Wand, der wurde immer größer. Es konnte dem Einhalt geboten werden durch einen Anker, aber man sah das ganz deutlich. Und der Riss, der ging nicht nur durch das Gemeindehaus, der ging auch über den Hof, durchs Vorderhaus und draußen. Selbst vor dem Wohnhaus auf dem Fußweg war der noch erkennbar. Der Herr hat uns gezeigt, zieht mal besser weg hier. Ich zeige euch was Neues. Ja, und dann hat er uns hier dieses Grundstück gegeben. 10 Jahre sind wir inzwischen hier. Es war ein guter Beschluss der Brüder, der Gemeindeleitung, der Brüderstunde von damals. Keiner zweifelt es heute mehr an, auch wenn es damals Zweifler gab und Widerstände. Und viele haben auf den Knien gelegen und dafür gebetet, dass es eine gute Entscheidung sein möchte. Und sie war gut. Initiative zu ergreifen. Wenn wir in den Nahen Osten blicken, nach Israel, hat es in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren viele Initiativen gegeben, um dort die Region zu befrieden. Viele gute Ideen, alle sind im Sand verlaufen. Meistens wird schon vorher gesagt, kommt doch eh nichts dabei raus. Wenn Sie sich jetzt wieder mal treffen, vielleicht sogar unter Zwang, weil irgendetwas angedroht wird, und dann außer Spesen nichts gewesen. Interessant war, dass also im Frühjahr Papst Franziskus Israel besucht hat, auch die Palästinensergebiete, und dann hat er gesagt, ich lade euch ein, kommt mal nach Rom. Ich will gar nichts weiter mit euch verhandeln, vielleicht einen Friedensvertrag oder sagen, du musst das tun, du musst das tun, du musst auf das verzichten, du auf das. Und dann rauft euch zusammen. Nein, er hat einfach gesagt, lasst uns ganz einfach mal beten zusammen. Weiter nichts. Und sie sind gekommen. Simon Peres, Abbas und der Patriarch von Jerusalem kamen nach Rom. Viele Journalisten, Kommentatoren, die waren überrascht, sagen, das ist ja wie ein Wunder. Die kommen freiwillig, ohne Druck. Und sie haben weiter nichts gemacht als gebetet. Und dann haben sie einen Baum gepflanzt zu viert, einen Friedensbaum. Da habe ich mir nicht mal gemerkt, was es war. In Deutschland wurde wahrscheinlich eine Eiche gepflanzt. Ja, aber man sah sie zusammen, jeder einen Spaten in der Hand und sie haben dort Hand angelegt. Etwas, irgendetwas auf den Weg gebracht. Keinen wirklichen Vertrag, keinen wirklichen Beschluss, aber man konnte erkennen, hier ist vielleicht etwas in Bewegung gekommen. Durch einen, der eine Initiative ergriffen hat, einen Impuls gegeben. Lade euch ein, kommt nach Rom. Und in vielen Zeitungsartikeln waren die Leute überrascht, dass sie gekommen sind, die sonst nicht miteinander reden. Ja, einen Impuls geben, Anregung zum Handeln. Ich war vor kurzem beim Kongress der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Kassel und dort berichtete eine iranische Christin, wie sie zum Glauben gekommen war, ein sehr eindrucksvolles Zeugnis. Sie stammt aus einer muslimischen Familie, geht nach Teheran zu einem Juwelier, ein armenischer Christ, und er wundert sich über ihren Namen. Flor heißt sie mit Vornamen und sagt, es ist aber ungewöhnlich für ein muslimisches Land. Kommt sie aus einer christlichen Familie? Davon wusste sie nichts. Sie wollte aber mehr wissen über das Christentum und hat gesagt, na, ich gehe im Jahr zweimal in die Kirche, zu Pfingsten und zu Weihnachten. Und ich kann Ihnen auch nicht so viel dazu sagen, aber ich kann Ihnen mal ein neues Testament besorgen. Wenn Sie wiederkommen, den Schmuck abholen, gebe ich Ihnen eins. Und sie hat gesagt, das war eigentlich sehr mutig von dem. Denn sowas steht im Iran unter Strafe. Moslems zum Christentum zu bekehren, das ist verboten. Christen dürfen nur unter sich, in der eigenen Familie, den Glauben weitergeben. Muslime zu bekehren oder zu missionieren, ist unter Strafe gestellt. Sie sagte, er hat es trotzdem getan. Und dann habe ich das Neue Testament gelesen und dann hat es bei mir gefunkt. Ja, ein Mensch, der nur zweimal im Jahr in die Kirche geht, wir würden sagen, ja, eine Karteileiche, ein Kirchenchrist, der mit dem Glauben nichts weiter zu tun hat, als Tradition in die Kirche geht, der gibt hier den entscheidenden Hinweis. Den benutzt Gott dazu, um einen Menschen zum Glauben zu bringen, umzukehren, sich taufen zu lassen. Und dann ist sie aus dem Iran geflohen und lebt jetzt in Deutschland. Ja, ein gutes Zeugnis von einem Kirchgänger, den wir vielleicht gar nicht so hoch achten und als Bruder sehen. Ja, manchmal ist es auch gut, wenn Impulse weitergegeben werden, vielleicht auch ganz kleine Impulse. Zwei Brüder haben jetzt mal zu mir gesagt, unabhängig voneinander und zeitlichen Abstand, wir vermissen deine Stimme in der Gebetsstunde. Hast du irgendein Problem? Ist irgendwas etwas, was dich bedrückt? Ja, es war mir nicht so bewusst, dass das so auffällt. Gut, wenn solche Impulse kommen. Gut, wenn auch Brüder und auch Schwestern den Mut haben, mal was zu sagen, was vielleicht nicht so gut ankommt, wo man nicht weiß vorher, ja, wie wird das aufnehmen? Oder wie wird sie es aufnehmen? Aber es ist immer gut, wenn wir unseren Herzen einen Stoß geben. Na? Einen Anstoß. Ja, bei solchen wichtigen Großveranstaltungen, da gibt es auch immer mal einen Ehrenanstoß. Also da liegt der Ball in der Mitte, vielleicht auch am Rand. Und dann kommt ein Präsident, Politiker oder vielleicht auch ein Schauspieler, jedenfalls eine bekannte Person in der Öffentlichkeit und macht dort den Ehrenanstoß. Da beginnt das Spiel nicht schon wirklich, sondern dann wird der Ball auf den Anstoßpunkt gebracht und dann geht es richtig los. Aber der Ehrenanstoß ist wichtig. Wir kennen das auch, wenn was eröffnet wird, dann kommt eine hochgestellte Persönlichkeit mit der Schere und schneidet das Band durch und dann ist die Sache freigegeben. Ja, der Ehrenanstoß, ehrenhalber. Jetzt bei der Weltmeisterschaft war das ganz interessant. Da war das ein Querschnittsgelähmter, der den Ehrenanstoß gemacht hat, ausgeführt hat. Aber nicht vom Rollstuhl aus, sondern der ist richtig gelaufen. Das hat die Medizintechnik auf den Weg gebracht. Und das sollte auch so vorgestellt werden, dass so etwas möglich ist. Denn der hat da wie einen Skelettanzug getragen, mit Robotertechnik ausgerüstet und seine Beine, die wurden gesteuert von einem Helm aus, von also Gehirnströmen, die von diesem Helm aufgenommen wurden, über einen Computer in Motorik versetzt und er konnte dort laufen. Es sollte vorgestellt werden, seht her, all ihr Querschnittsgelähmten, es gibt Hoffnung, vielleicht ist eines Tages die Technik in der Lage, euch wieder das Laufen zu geben. Und es hat funktioniert. Ein Querschnittsgelähmter läuft und der Ball ist zwar nur 1,5 Meter gerollt, aber es war ein Anstoß. Ja, mit besonderer Technik. Heute ist viel möglich. Gott hat natürlich auch den Menschen ein Gehirn gegeben, dass von unserem Gehirn aus auch unsere Beine gesteuert werden. Dass wir dorthin gehen, wo er uns haben will, dass wir das reden, was er will, dass wir das tun, was er möchte. Und wenn wir dazu nicht in der Lage sind, dann kann auch nachgeholfen werden. Ja, hat mich erinnert an ein Bibelvers, Römer 3, Vers 10, wo es heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer, keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Aber im Grunde genommen können wir von uns aus nichts. Von uns aus können wir nichts bewegen. Oder was wir vielleicht tun, das damit kann Gott nichts anfangen. Ja, aber gut, dass Gott einen Weg gefunden hat. Dass er einen Weg gefunden hat aus diesem Dilemma. Kolosser 1, Vers 12 heißt es dann, dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, an dem Erbe teilzuhaben, das für sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Also erst unfähig, unbrauchbar und dann doch wieder fähig. Ja, er hat es getan. Er hat unsere Schuld getragen, hat uns zu Kindern seines Vaters im Himmel gemacht und hat uns fähig gemacht, für ihn da zu sein. Initiative zu ergreifen, Impulse zu geben, keinen Anstoß zu erregen, etwas anzustoßen in unserem Leben, in unserem Umfeld. Denn der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet Zeugen sein hier in Jerusalem, in Galiläa, in Judäa, Samaria und bis in den letzten Winkel der Welt. Das hat er ihnen zugesagt. Und das ist das, was geschieht die 2000 Jahre hindurch, bis in den letzten Winkel der Welt. Stellen wir uns mal vor, in unserem Land kommt ein Diktator an die Macht. Wir hatten das schon mal. In Korea ist es momentan ganz aktuell. Und es ist strengstens verboten, als Christ zu leben. Und kurze Zeit nach der Machtübernahme wirst du angezeigt und verhaftet. Dann gibt es eine Gerichtsverhandlung, wo etliche Zeugen gegen dich aussagen werden. Und es sind sogar einige von deinen Freunden dabei. Das hat Herr Jesus vorhergesagt. Und es wird das Material von dem Richter vorgeführt an deinem Auto. Da hast du hinten einen Fisch dran. Und wir haben in deiner Wohnung eine Lobpreis-CD gefunden und natürlich eine Bibel. Und dann bist du beobachtet worden, wie du schon mal an der roten Ampel ein Lied gesungen hast. Und während der Gottesdienstveranstaltung, da bist du auch dabei gewesen. Das sagen eindeutig Bilder aus. Und du hast mitgesungen, du hast in der Bibel gelesen. Und in deiner Bibel, da sind verschiedene Stellen angestrichen mit Textmarker. Und du hast den Rand persönliche Bemerkungen geschrieben. Und die Bibel ist ziemlich zerlesen, die fällt schon fast auseinander. Also sie wurde mehrmals durchgelesen. Das alles wird vorgetragen. Und du musst das bestätigen. Jawohl, das ist so. Dann gehst du hinaus, wirst wieder hereingebeten und dann sagt der Richter, tut uns leid, dass wir Ihre und unsere Zeit verschwendet haben. Ihnen ist keine Schuld nachzuweisen. Sie können gehen. Moment mal, unschuldig? Aber was ist mit den Beweisen? Na, ich habe doch sogar Gedichte verfasst über meinen Glauben. Ja, das beweist aber nur, dass wir Sie für einen Dichter und Liederschreiber halten. Aber die Lobpreis-CD und die Bibel, bedauernswerter Musikgeschmack und allgemeines literarisches Interesse. Mehr nicht. Aber ich bin doch in der Kirche gesehen worden. Die Bilder beweisen es. Und ich habe sogar öffentlich gesungen und gebetet. Das haben wir auch überlegt. Aber es sind letztlich nur Beweise, dass Sie ein guter Schauspieler sind. Der andere und vielleicht auch sich selbst das Gefühl vorheucheln konnte, dazu zu gehören. Aber diesem Gericht ist es ziemlich egal, was Sie sagen oder glauben. Sie sind keine Gefahr für unser System. Sehen Sie, solange Sie das, was Sie da intellektuell diskutieren, nicht in die Tat umsetzen, solange Sie nicht wirklich anfangen zu leben, was dieser Jesus gelehrt hat, solange Sie nicht bereit sind, für Ihre Überzeugungen zu sterben, hat diese Regierung kein Interesse an Ihnen. Sie sind keine Gefahr für uns. Sie können gehen. Kein gutes Urteil. Ich habe mir überlegt, könnte vielleicht ein Richter so über mich urteilen, dass vielleicht mein ganzes Leben Schauspielerei ist, dass gar nicht wirklich der Herr in mir lebt. Solche Zweifel kommen ein. Ist es euch schon passiert? Also mir schon. Das ist ja immer wieder Frage, Herr, bin ich auf gutem Weg? Oder könnte es sein, dass vielleicht auch das passieren könnte? Gut, dass der Herr uns immer wieder zuspricht, nein, du bist errettet, ich habe dich erlöst. Ich habe deine Sünden getragen, du bist mein. Gut, dass wir uns immer wieder erinnern und in Gottes Wort hineinschauen. Gottes Wort sagt uns das zu. Ja, damals zu Pfingsten war ein Anstoß. Da hat ein Spiel begonnen, kein Fußballspiel, aber man könnte es vielleicht auch so betrachten im Vergleich, was bis heute läuft. Die Spieler, die halten natürlich nicht die 2000 Jahre durch, die sind immer mal ausgewechselt worden. Wie auch im wirklichen Fußball. Und es gibt da vielleicht auch nur Zuschauer. Zuschauer, die mitfiebern oder vielleicht auch Zuschauer, die einfach nur dabei sind. Vielleicht hat sie auch jemand mitgenommen und sie langweilen sich auf den Rängen und nehmen nicht so richtig teil. Andere wieder, die fahren die Mannschaft an und freuen sich, wenn ein Tor geschossen wird, wenn ihre Mannschaft Erfolg hat. Und das Spiel läuft immer noch. Es wird laufen, bis unser Herr wiederkommt und seine Mannschaft zu sich holt. Die Mannschaft und auch all die Zuschauer, die mitfiebern, seine Fangemeinde. Ob nun alle ganz aktiv sind auf dem Feld. Kann auch sein, steht einer im Tor und es kommt kein einziger Torschuss. Er hat nichts zu tun. Sowas gibt es ja auch in manchen Spielen. Aber er ist halt da. Er ist da und sorgt für die Sicherheit derer, die vor ihm stehen, die wissen, da hinten ist einer, der letztendlich den Ball noch hält, wenn wir versagen, wenn wir nichts mehr tun können. Vielleicht gibt es auch mehrere Strafstöße oder vielleicht sogar auch die rote Karte für welche, die da anstößig sich verhalten haben, einen Skandal verursacht. Vielleicht sind sie da auch gesperrt für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann dürfen sie wieder mitspielen. Unser Herr, der vergibt uns, wenn wir Anstoß erregen. Aber einer ist immer dabei, diese ganze Zeit hindurch. Das ist der Schiedsrichter. Ich habe das jetzt mal verglichen. Der Schiedsrichter ist der Chef des Spiels. Er bestimmt, wenn angestoßen wird. Er bestimmt, wenn die Halbzeit ist. Er unterbricht das Spiel und er pfeift das Spiel auch aus. Der Herr Jesus Christus lässt uns weiterspielen. Er hat auch die Regeln und er weiß, wie die Regeln sind. Und er weiß auch, wenn wir gegen die Regeln verstoßen, und er gibt uns immer wieder Hinweise. Ja, und er beobachtet alles ganz genau. Er läuft immer mit, ganz gleich, wo wir auch sind, wo der Ball auch gespielt wird. Er ist dabei. Das ist unser Trost. Der Schiedsrichter ist nicht unser Feind, der argwöhnisch darauf achtet, wann wir denn nun endlich mal einen Fehler machen und dann uns die gelbe oder die rote Karte zeigt oder uns ermahnt, passieren kann das. Aber er sorgt für einen reibungslosen Ablauf, dass die zwei Mannschaften, dass die Spieler, die dort auf dem Spielfeld sind, sich nicht in die Haare geraten, dass sie nicht gegenseitig vielleicht irgendetwas behaupten, was nicht wahr ist. Der eine sagt, es war eine Schwalbe, der andere sagt, es war ein Foul. Der eine sagt, der Ball war drin, der andere sagt, nein, das war noch vor der Linie. Gut, dass es einen gibt, der alles beurteilt. Gut, dass es einen auch gibt, der weiß, wie das Spiel ausgeht. Und er weiß auch, wann das Spiel zu Ende ist. Vertrauen wir auf ihn und lassen uns immer wieder anstoßen dazu, bei diesem Spiel mitzuwirken. Amen.